Und weil eben diese Erkrankung vor allem marginalisierte Gruppen betroffen hat, Homosexuelle, Leute, die intravenöse Drogen verwendet haben, Immigranten, hat das zu einem ziemlichen Stigma geführt.
Virologisch mit Florian Kramer.
Ja, hallo und willkommen zu dieser Episode von Virologisch. Die ist aufgenommen worden am 8. Juni 2026 in Wien. Ja, und heute geht's um HIV, also das humane Immunodefizienzvirus oder Human Immunodeficiency Virus und die Erkrankung, die eben damit assoziiert ist, AIDS oder Acquired Immunodeficiency Syndrome. Ich mache das Ganze aufgeteilt auf zwei Episoden. Bei HIV gibt's wirklich sehr viel zu besprechen. Und immer gedacht, ich mache jetzt diese erste Episode, diesen ersten Teil, wo ich ein bisschen über das Virus spreche, die Erkrankung und dann die Geschichte, wie das vermutlich auf Menschen übergesprungen ist und wie es dann entdeckt wurde. Und dann werden wir eine zweite Episode machen, wo wir eben über die Ausbreitung der Erkrankung, über Stigmatisierung der Patienten und dann aber auch über Entwicklung von Therapien und Impfstoffen reden werden und über die momentane Situation und vielleicht auch, was das Ganze mit dem Elon Musk zu tun hat, was die momentane Situation betrifft. Aber das kommt in der zweiten Episode. Also heute geht es mal um das Virus selbst und die Geschichte und dann die Entdeckung und die Erkrankung natürlich. Also fangen wir mal an. HIV, das Human Immunodeficiency Virus, gehört zur Familie der Retroviren und fällt in den Genus der Lentiviren. Lenti, das kommt vom italienischen lento, das meint langsam, glaube ich, ist ein Begriff aus der Musik. Und diese Viren heißen deshalb so, weil die ja sehr lange Inkubationszeit haben. Das Virus hat ein einzelsträngiges RNA-Genom mit positiver Polarisierung und das kodiert für 9 Gene. Die Genomgröße ist etwa 10.000 Basenpaare, ein bisschen kleiner. Und diese 9 Gene führen dann zur Expression von etwa 15 Proteinen. Das Virus selbst ist etwa 120 Nanometer im Durchmesser. Innen drinnen haben wir 2 Kopien des Genoms. Die sind geschützt von einem Nukleokapsid. Assoziiert damit haben wir auch eine Integrase und eine reverse Transkriptase, zu dem werden wir gleich kommen. Das sind 2 wichtige Enzyme für das Virus. Dann haben wir ein Kapsid, das eben den Innenteil des Virus schützt. Dann gibt es eine Protease im Virus, die eben auch mit dem Viruspartikel assoziiert ist. Dann haben wir eine Schicht von Matrixprotein und dann kommt eine Lipidschicht. Und in dieser Lipidschicht sitzt ein Spike-Protein, das nennt man bei HIV Envelope. Und das ist aufgebaut aus 2 Untereinheiten. Eine nennt sich GP120. Das ist im Prinzip der Oberteil, die Kappe, die eben aus dem Virus raussteht. Und dann haben wir GP41. Das ist die Stammdomäne von diesem Spike-Protein, die eben in der Lipidschicht verankert ist. Was man wissen muss zu diesem Spike-Protein, das ist im Prinzip von Zuckern, von Polysacchariden umgeben, also von Zuckerketten, das nennt man N-Linked Glycans, und die verstecken dieses Spike-Protein vor dem Immunsystem. Das ist ein ganz wichtiger Mechanismus für HIV, um sich vor dem Immunsystem zu verstecken. Das und dass es eben relativ stark mutiert und dem Immunsystem durch die Mutationen entkommt. Dieses Envelope-Protein, dieses Spike-Protein, bindet den CD4-Rezeptor, den man auf Immunzellen finden kann, eben auf T-Zellen zum Beispiel, CD4-positive T-Zellen, zu denen werden wir noch kommen, die spielen hier eine ganz große Rolle. Gibt aber noch zusätzliche Rezeptoren, einerseits CCR5, das ist ein Chemokin-Rezeptor, der auch auf Makrophagen vorkommt. Und die meisten Primärisolate, also von Patienten von HIV, binden eben an CD4 und CCR5. Das heißt, die können auch Makrophagen isolieren. Das heißt, die können auch Makrophagen infizieren, nicht nur CD4-T-Zellen. Und dann gibt's Varianten des Virus, die nicht den CCR5-Rezeptor verwenden, sondern CXCR4. Die binden dann speziell an D-Zellen und infizieren D-Zellen. Aber wie gesagt, die Primärisolate können auch Makrophagen infizieren. Grundsätzlich ist es so, dass unterschiedliche Immunzellen von HIV infiziert werden. Und das ist eben das Problem mit HIV, dass es Immunzellen infiziert. Oder eins der Probleme mit HIV. Mit HIV gibt es viele Probleme. Dass es Immunzellen infiziert und diese dann eben abtötet, beziehungsweise die dann eben vom Immunsystem, vom restlichen Immunsystem eliminiert werden, dadurch das Immunsystem immer schwächer wird. So, einerseits infiziert dieses Virus CD4-positive D-Zellen. Das sind Helfer-D-Zellen, die ganz, ganz wichtig sind fürs Immunsystem. Die sterben entweder direkt ab oder werden von CD8-T-Zellen, also sind zytotoxische T-Zellen, abgetötet, weil sie eben mit HIV infiziert sind. Aber das Virus infiziert eben auch Makrophagen, das sind diese Fresszellen, und die sind wahrscheinlich dafür verantwortlich, dass das Virus relativ schnell am Anfang im Körper verteilt wird. Dendritische Zellen sind betroffen, das ist auch eine ganz wichtige Zellart für die Entwicklung von Immunantworten. Und Mikroglia, das sind makrophagenähnliche Zellen, die im Nervensystem vorkommen. Und das Virus ist sehr gefinkelt. Es ist nicht nur so, dass das Zellen infiziert und dann abtötet, sondern das kann Zellen infizieren und sich dann ins Genom der Zelle einschreiben. Das ist ein Mechanismus, der ziemlich einzigartig bei Retroviren auftaucht. Die meisten Viren können das eben nicht. Das heißt, dieses Virus kann uns genetisch verändern, zumindest einzelne Zellen. Was passiert hier? Das Virus dringt in die Zelle vor. Das RNA-Genom wird umgeschrieben in DNA, und zwar durch dieses Enzym, das ich früher genannt habe, nämlich die Reverse-Transkriptase. So, die konvertiert RNA in DNA, reverse deshalb, weil normalerweise in Zellen passiert das umgekehrt, da wird DNA in RNA umgeschrieben, aber hier passiert das Verkehrte, also RNA zu DNA. Und dieses DNA, jetzt DNA-Genom des Virus, endet dann im Zellkern und wird dort von einer Integrase, also es ist ein weiteres Enzym, das Virus mitbringt, in die zelluläre DNA, in unsere Chromosomen eingeschrieben. Das passiert ziemlich ungerichtet, also das können alle möglichen Stellen sein, wo das eingeschrieben wird. Aber das heißt, dass dieses HIV-Genom dann ein Teil unserer zellulären DNA wird, ein Teil unseres Genoms. Und das Virus nutzt das im Prinzip, um sich vor dem Immunsystem zu verstecken. Die Zellen, die dieses HIV-Genom tragen, wirken dann nicht wie infizierte Zellen, das Virus schläft, es gibt keine Virusproduktion in der Zelle, sondern das Genom wird einfach von der Zelle mitgetragen, bis das dann irgendwann reaktiviert wird und dann stellt die Zelle wieder infektiöses Virus her. Also sehr gefinkelter Mechanismus. Vielleicht noch ganz kurz was zu diesen Rezeptoren. CCR5 ist interessant, und zwar deshalb, weil in Europa ein Teil der Bevölkerung eine Mutation in diesem Rezeptor hat. Und zwar eine Deletion von 32 Aminosäuren. Das nennt man CCR5-Delta-32. Deletion heißt nichts anderes als da ist ein Stück verschwunden, da fehlt ein Stück. Und 9% der Europäer sind heterozygot für diese Deletion. Das heterozygot meint, wir haben ja zwei Chromosomensätze, dass ein Chromosomensatz eben diese Deletion hat, der andere nicht. Und etwa 1% der Europäer ist homozygot dafür. Das heißt, die haben auf beiden Chromosomensätzen diese Deletion von CCR5, vom Rezeptor. Also das Gen, dem Gen fehlt dieses Stück. Wenn man homozygot für CCR5-Delta-32 ist, dann kann man kein HIV bekommen. Kann man sich einfach nicht infizieren. Wenn man heterozygot dafür ist, ist meistens so, dass sich die Erkrankung langsamer entwickelt. Also das wollte ich nur erwähnen, das ist interessant. Diese Deletion hat nicht nur Vorteile, bei HIV ist es ein Vorteil, bei anderen viralen Erkrankungen ist es ein Nachteil. West-Nil-Infektionen zum Beispiel oder Flavivirus-Infektionen können da schlimmer ausfallen. Gut, jetzt haben wir das Virus besprochen. Wie schaut es mit der Erkrankung aus? Fangen wir mal an. Wie kann man sich anstecken? Im Großen und Ganzen gibt es drei Arten, wie man sich anstecken kann. Der erste Ansteckungsweg ist über sexuelle Kontakte. Wenn man sich es global anschaut, passieren die meisten Ansteckungen über heterosexuelle Kontakte, über vaginalen Sex. Wenn man sich es in den westlichen Ländern anschaut, sind die meisten Übertragungen zwischen Männern, die mit Männern Sex haben. Aber wie gesagt, global sind das eigentlich heterosexuelle Kontakte, die zu den meisten Übertragungen führen. Und unterschiedliche Sexualpraktiken tragen unterschiedliche Risiken. Analsex bringt das höchste Risiko. Vaginaler Sex hat auch ein hohes Risiko, aber weniger als Analsex. Und das geringste Risiko kommt mit Oralsex. Allerdings kann es auch hier zu Übertragungen kommen. Das ist seltener, aber es kann passieren. Was man hier noch erwähnen muss, ist, dass wenn man andere sexuell übertragene Krankheiten hat, Gonorrhoe, Syphilis, sowas in die Richtung, dann steigt das Risiko, dass man HIV bekommt oder weitergibt. Also das ist wirklich ein großer Faktor. Andere sexuell übertragbare Erkrankungen erhöhen das Risiko stark. Was man auch dazu sagen muss, gibt bei HIV natürlich sehr viel Stigma, zu dem werden wir in der zweiten Episode kommen. Es ist aber so, und auch das werden wir in der nächsten Episode besprechen, man kann HIV super unter Kontrolle bringen. Also Leute, die antiretrovirale Therapie bekommen und die regelmäßig nehmen, eigentlich ganz ein normales Leben. Und bei denen ist es auch so, dass HIV kaum mehr im Blut nachweisbar ist. Also da gibt es ganz wenige Kopien des Virus, die man im Blut nachweisen kann. Und wenn die Kopienzahl so niedrig ist, dann kann man das Virus auch sexuell nicht mehr übertragen. Das heißt, auch wenn man HIV hat, aber medikamentös gut eingestellt ist, gibt man es sexuell auch nicht mehr weiter. Und das ist ganz wichtig zu wissen, weil das vielleicht ein bisschen was von dem Stigma wegnimmt. Gut, Sexualkontakt ist im Einweg, wie man das Virus bekommen kann. Der andere Übertragungsweg sind Körperflüssigkeiten, vor allem Blut. Ist es historisch oft darum gegangen, dass jemand Produkte, die aus menschlichem Blut hergestellt worden sind, bekommen hat. Ja, zum Beispiel, wenn man im Blut da war, dann hat man Gerinnungsfaktoren bekommen und die historisch, wenn das nicht auf HIV getestet war, konnten kontaminiert sein. Also Bluter hatten ein hohes Risiko, an HIV zu erkranken, als HIV angefangen hat zu zirkulieren. Ein anderes Problem hier sind waren früher Bluttransfusionen und Organtransplantationen. Natürlich screent man das heutzutage. Das heißt, man kann das ausschließen. Leute, die HIV haben, dürfen kein Blut spenden und von denen verwendet man auch keine Organtransplante, außer ich glaube, das ist vor kurzem in den USA gemacht worden, dass man es eben einer anderen HIV-positiven Person gibt. Aber da kommen eben auch andere Sachen dazu, wie Ärzte, die vielleicht mit Blut in Berührung kommen von Patienten, die mit HIV infiziert sind, gerade durch Unfälle, wenn man jemand eine Spritze gibt, eine Infusion und so weiter und sich vielleicht dann mit der gleichen Nadel sticht, das kann ein Risiko tragen. Und ein großes Risiko ist natürlich auch, die gleiche Nadel zu verwenden, wenn man intravenöse Drogen verwendet und ja, wenn man die Nadeln dort teilt. Das ist eine ganz gefährliche Quelle für HIV-Infektionen. Und die dritte Art und Weise, wie das Virus weitergegeben wird, ist von der Mutter zum Baby. Entweder während der Schwangerschaft, das kann passieren, das Risiko ist auch während der Geburt sehr hoch. Und das kann auch über Muttermilch weitergegeben werden. Also das sind die drei Arten, wie man sich mit HIV infizieren kann. Man kann auch gleich sagen, wie man sich nicht mit HIV infizieren kann, durch normalen Körperkontakt, weiß ich nicht, wenn man die gleichen Handtücher wie jemand verwendet, der HIV hat und so weiter und so fort, da kann man sich nicht anstecken. Also es ist gar nicht so leicht, sich mit HIV anzustecken, außer eben über diese drei Wege. Gut, was passiert, wenn man sich angesteckt hat? Es kommt zuerst mal zu einer Inkubationszeit, das sind so normalerweise 2 bis 4 Wochen. Und dann hat ein relativ hoher Prozentsatz der Infizierten eine akute Infektion. Also 40-90% haben eine symptomatische akute Infektion. Und das ist influenza-ähnliche Erkrankung im Prinzip, die eben deshalb oft übersehen wird, weil sie relativ unspezifisch ist. Mononukleosis kann ein Teil davon sein oder Mononukleosis-ähnliche Symptome, Leute können auch einen Ausschlag bekommen. Durchfall ist oft Teil dieser akuten Infektion und die dauert oft 1 bis 2 Wochen. Aber wie gesagt, das ist relativ unspezifisch und deswegen wird es oft nicht erkannt. Und nach dieser akuten Infektion kommt es zu einer latenten Periode oder chronischer HIV-Infektion, wo eigentlich gar nicht viel passiert. Und das dauert so zwischen 3 Jahren und 20 Jahren. Im Durchschnitt sind es so 8 Jahre. Wie gesagt, oft gibt es da keine Symptome. Gelegentlich gegen Ende dieser chronischen HIV-Periode kann es immer wieder zu Fieber kommen, vielleicht auch zu Gewichtsverlust, Muskelschmerzen. Und was gelegentlich auftritt oder was oft auftritt, ist vergrößerte Lymphknoten. Das nennt man Lymphadenopathie. In dem Fall sind Lymphknoten vergrößert, oft über Monate. Und das geht nicht mit Schmerzen einher, aber das kann auftreten während der chronischen HIV-Periode. Und die chronische Periode oder die latente HIV-Periode geht dann über ins letzte Stadium der Erkrankung und das ist eben AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome. 95% HIV-Infizierten bekommen AIDS im Endeffekt. Etwa 5% der Infizierten entwickeln kein AIDS. Die nennt man Long-Term Non-Progressors, also im Prinzip Leute, die eben über lange Zeit kein AIDS entwickeln. Man weiß nicht genau, warum das so ist, aber die kontrollieren eben das Virus besser als andere Personen. Und dann gibt es noch eine ganz kleine Anzahl an Leuten, das ist etwa so 1 zu 300, eine Person von 300 Infizierten, die im Prinzip das Virus komplett kontrollieren, wo kaum Virus nachweisbar ist im Blut. Und die nennt man Elite Controllers. Wie gesagt, ganz selten und man weiß auch nicht genau, warum das bei denen so ist. Dann kommt es eben zur Entwicklung von AIDS und das ist einerseits definiert durch eine sehr geringe Anzahl an CD4-T-Zellen pro Mikroliter Blut. Also ich glaube, also wenn das unter 200 CD4-T-Zellen pro Mikroliter fällt, spricht man von AIDS oder eben, wenn es zum Auftreten von AIDS-spezifischen Erkrankungen kommt. AIDS entwickelt sich meistens so 10 Jahre nach der Infektion, wenn es keine Behandlung gibt. Wie gesagt, über die Behandlungen redet man das nächste Mal. Da gibt es schon sehr viel, da gibt es tolle Sachen. Also es muss absolut nicht zu AIDS kommen, wenn man diagnostiziert und behandelt wird. Aber wenn man eben nicht behandelt wird, kommt es nach etwa 10 Jahren nach der Infektion zu AIDS. Was sind jetzt so Symptome? Einerseits wird Muskelmasse abgebaut, man hat oft Fieber, man schwitzt in der Nacht. Mit Schüttelfrost, grundsätzlich fühlt man sich schwach. Ganz viele AIDS-Patienten haben Durchfall. Es kommt dann oft zu relativ ungewöhnlichen Infektionen. Eine Infektion, die man bei AIDS sehr häufig findet, ist Pneumocystis pneumonie. Das ist im Prinzip eine Pilzinfektion der Lunge. Also diese Pneumocystis, das ist eigentlich ein harmloser einzelliger Pilz, der im Prinzip in Gesunden keine Erkrankung auslöst, aber eben in Leuten mit AIDS sehr schwere Lungenentzündungen auslöst. Was man auch oft sieht, ist Candidose der Speiseröhre. Candidose ist auch eine Pilzinfektion. Es kommt sehr oft zu wiederkehrenden respiratorischen Infektionen und grundsätzlich kommt es zu vielen Infektionen mit opportunistischen Pathogenen. Also was sind jetzt opportunistische Pathogene? Das sind eben Pilze, Bakterien, Viren, Parasiten, die von einem normalen Immunsystem sofort eliminiert werden, aber eben beim geschwächten Immunsystem zu Infektionen führen können. Und zwar zu sehr schweren Infektionen, die dann auch zum Tod führen können. Was man auch sieht, ist viral induzierte Krebsarten, die oft von Herpesviren oder von HPV ausgelöst werden. Die treten eben bei AIDS sehr stark und sehr vermehrt auf. Kaposi-Sarkoma zum Beispiel, Burkitt-Lymphoma, unterschiedlichste andere Blutkrebsarten. Gebärmutterhalskrebs ist auch was, das eben von HPV verursacht wird und bei AIDS-Patienten sehr stark vorkommt. Und es kann auch zu psychiatrischen, neurologischen Symptomen kommen. Meistens oder eigentlich in allen Fällen führt das dann entweder über diese Krebsarten oder eben über Infektionen zum Tod. Wie schon erwähnt, das lässt sich alles mittlerweile verhindern und zwar sehr gut und über das werden wir in der nächsten Episode sprechen. Ich würde auch gern darüber reden, wo das Virus, wo HIV eigentlich herkommt und wir werden sehen, HIV ist nicht nur ein Virus. Die Vorstufe zu HIV ist das Simian Immunodeficiency Virus. Simian heißt einfach Affe und das ist auch, wo das Virus eigentlich herkommt. Nicht aus Menschenaffen, sondern wahrscheinlich aus primitiveren Affen. Und man nimmt an, dass es eben aus diesen primitiveren Affen sozusagen auf Menschenaffen übergesprungen ist. Einerseits auf Schimpansen, andererseits auf Gorillas. Und dass es eben von diesen Spezies auf Menschen übergesprungen ist. Bei den Schimpansen lässt sich das auch leicht erklären. Also wenn jetzt so kleine Affen, also Meerkatzen zum Beispiel, dieses SIV, also Simian Immunodeficiency Virus haben und die Schimpansen, die jagen, also ich weiß nicht, ob das allgemein bekannt ist, aber Schimpansen jagen andere Affenarten, die fressen gerne Fleisch. Und wenn die das machen, dann kommen die natürlich mit Blut und mit Fleisch, Rumpfleisch, Innereien und so weiter in Berührung. Dadurch ist das Virus wahrscheinlich auf Schimpansen übergesprungen, also dieses SIV. Wie das auf Gorillas übergesprungen ist, ist ein bisschen fragwürdiger. Und zwar deshalb, weil Gorillas eigentlich Vegetarier sind. Also die fressen keine anderen Affen, die fressen Blätter. Das ist nicht so ganz klar, aber es ist klar, dass SIV auf beide, auf Schimpansen und auf Gorillas übergesprungen ist. Und von dort eben auf Menschen. Jetzt müssen wir aufpassen, es gibt zwei Arten von HIV. Und über das ich jetzt spreche, ist HIV-1. Zu HIV-2 werden wir noch kommen. Und HIV-1 kann man auch aufteilen in unterschiedliche Gruppen oder genetische Linien. Da gibt es M, das ist die Linie Main, und die ist vermutlich von Schimpansen auf Menschen übergesprungen. Man nimmt an, irgendwo in Kamerun. Dann gibt es noch die Gruppe N, die ist wahrscheinlich auch von Schimpansen auf Menschen übergesprungen. Und dann gibt es noch die Gruppen P und O. Und die sind von Gorillas auf Menschen übergesprungen. Weiß man nicht genau, ob das in Kamerun passiert ist oder in der Demokratischen Republik Kongo. Da gibt es nur Vermutungen dazu, aber es gibt eben diese vier Gruppen M, N, P und O. M ist wirklich was die HIV-Pandemie, die globale HIV-Pandemie ausgelöst hat. N, P und O sind echt selten. Man kann jetzt, wenn man sich diese ganzen Sequenzen anschaut von Simian Immunodeficiency Virus und auch von HIV, unterschiedlichen HIV-Isolaten, kann man Analysen durchführen und über phylogenetische Analysen sich anschauen, wann sich die getrennt haben, also evolutionär. Und man nimmt an, dass die sich etwa 1920, 1930 entwickelt haben. Also ich glaube, bei M ist es so 1930 die Schätzung, bei O so 1920. Und das würde heißen, dass die relativ jung sind, beziehungsweise dass diese Viren vor gar nicht so langer Zeit auf Menschen übergesprungen sind. Also wahrscheinlich im späten 19., frühen 20. Jahrhundert. Also das ist jetzt mal HIV-1. Dann gibt's noch HIV-2. Das wissen die meisten Leute nicht, dass das auch existiert. Das ist etwas weniger aggressiv als HIV-1 und ist auch viel, viel seltener. Und da weiß man, dass das von einer Affenart, nämlich von der Rußmanngarbe, die heißt auf Englisch Sooty Mangabe, auf Menschen übergesprungen ist, und zwar nicht in Zentralafrika, sondern in Westafrika. Also da nimmt man an, dass das in der Elfenbeinküste passiert ist. Und zwar gibt's da Vermutungen, dass das eigentlich aus dem Thai Forest kommt. Das ist so ein Regenwaldgebiet, wo unter anderem auch eine Unterart von Ebola zirkuliert. Also ein interessantes Gebiet. Aber man nimmt dem an, dass das irgendwo in der Gegend übergesprungen ist. Und HIV-2 kann man auch unterteilen in unterschiedliche Typen. Da gibt's A und B, das sind die man in Menschen findet, aber vor allem in Menschen findet. Und dann gibt's noch C, D, E, F, G und H, wo wirklich nur Einzelfälle bekannt sind. Da nimmt man an, dass das einzelne zoonotische Infektionen waren, die sie nicht sehr weit ausgebreitet haben bei C, D, E, F, G und H. Aber A und B haben sich eben ausgebreitet in Menschen. Und da ist es anscheinend zwischen 1955 und 1970 zu einer ersten Epidemie in Guinea-Bissau. Also das ist auch in Westafrika gekommen. Gut, also wir wissen jetzt, es gibt zwei Arten von HIV. HIV-1 und HIV-2. HIV-1 kommt von Schimpansen, zumindest HIV-1, der sich weltweit ausgebreitet hat, ist aber auch von Gorillas auf Menschen übergesprungen. Dann HIV-2 eben von der Russmann-Gabe. Und man kann sich auch sehr leicht vorstellen, wie das passiert ist. In vielen Ländern in Afrika werden Affen, auch Menschenaffen, gejagt oder wurden historisch gejagt und sind als Nahrungsmittel verwendet worden. Das nennt man Bushmeat. Und man kann sich natürlich vorstellen, wenn man diese Tiere jagt und tötet, dass man durchaus mit Blut, mit unterschiedlichen Körperflüssigkeiten in Berührung kommt. Und es ist ja nicht so selten, dass man zum Beispiel auf den Händen Cuts und Läsionen hat. Gerade wenn jemand jagen geht, ist das wahrscheinlich keine Seltenheit. Und da kann man sich sehr gut vorstellen, dass man sich da ansteckt mit so einem Virus von einem Affen. Es gibt auch Seroprävalenzstudien, zum Beispiel in Kamerun, wo man gesehen hat, dass etwa 2% der Bevölkerung Antikörper gegen dieses SIV haben, also dieses Simian Immunodeficiency Virus, das Affenvirus. Und dieses Virus ist wahrscheinlich schon sehr lange in unterschiedlichen Affenarten. Da nimmt man an, dass das zumindest Zehntausende von Jahren schon zirkuliert. Und wenn man sich das so überlegt, Mensch gibt es auch schon sehr lang, die jagen wahrscheinlich dort schon sehr lange Affen. Und das ist dann natürlich interessant, wenn man sich überlegt, naja, Menschen sind wahrscheinlich schon sehr lang mit diesen Viren in Berührung gekommen, aber erst im 20. Jahrhundert hat HIV-1 und auch HIV-2 angefangen, großflächig in Menschen zu zirkulieren. Und da gibt es verschiedene Überlegungen, warum das der Fall ist, warum es zu dem gekommen ist und warum es zu dieser starken Ausbreitung gekommen ist. Man nimmt an, dass die Kolonialisierung von Afrika im 19. Jahrhundert da ein großer Faktor war. Einerseits, weil es zur Entwicklung von recht großen Städten gekommen ist. Andererseits hat man auch angefangen, einerseits Injektionen für unterschiedliche tropische Erkrankungen zu geben. Man hat Antibiotika verabreicht, man hat unterschiedliche Medikamente gegen Parasiten verabreicht, man hat auch unterschiedliche Impfstoffe verabreicht und früher sind da die Nadeln nicht desinfiziert worden. Und jetzt gibt es eben diese Hypothese, dieses Simian Immunodeficiency Virus vermehrt sich nicht besonders gut in Menschen, in menschlichen Zellen. Aber die Idee ist eben, dass man eben durch diese Wiederverwendung von Nadeln das schnell von Mensch zu Mensch weiter verbreitet hat und dass sich das Virus dann an Menschen angepasst hat und dadurch eben gut in Menschen wachsen konnte. Weiterer Faktor, der dazukommt, ist, dass sich sexuell übertragbare Krankheiten ausgebreitet haben in weiten Teilen von Afrika und wenn man die eben hat, dann wird das Virus auch leichter übertragen. Und gerade in der Demokratischen Republik Kongo, das war früher zu dem Zeitpunkt Belgian Kongo oder der belgische Kongo, die Belgier haben da Eisenbahnsystem gebaut. Es gab also viel mehr Möglichkeiten, mobil zu sein und dadurch hat sich das Virus wahrscheinlich auch schneller verbreitet. Also da gibt's relativ viele Hypothesen, warum es genau zu dem Zeitpunkt zu einer Ausbreitung gekommen ist. Aber eben die Idee ist, dass es vielleicht im späten 19. Jahrhundert, frühen 20. Jahrhundert zum Übersprung auf Menschen gekommen ist von diesen Viren und die sich dann angefangen haben, ab den 1920er, 1930er Jahren in der Population auszubreiten. Und man hat dann auch schon erste Hinweise von 1959, 1960 und 1966 von drei Personen aus dem Kongo, wo man eben retrospektive Material getestet hat, also Proben getestet hat und dann auch tatsächlich HIV-Infektionen dort schon feststellen konnte. Also das ist retrospektive gemacht worden, aber das ist der erste Hinweis auf HIV, der erste molekulare Hinweis auf HIV, also zwischen 1959 und 1966. Dann gibt es auch noch den Fall von Robert Rayford in St. Louis in den USA. Das ist ein 16-jähriger Afroamerikaner gewesen, der Kaposi-Sarkoma entwickelt hat und dann an einer Lungenentzündung gestorben ist, eben 1966. Und da hat man im Nachhinein getestet und anscheinend hatte der ein HIV-ähnliches Virus. Das ist ein bisschen obskur, das ist nicht ganz klar, ob der wirklich HIV hatte oder ob das ein HIV-ähnliches Virus war. Aber das könnte der erste Fall in den USA gewesen sein. Man hat sich dann auch Proben von Kindern in Uganda angeschaut, die 1973 gesammelt wurden. man auch retrospektive 1985 getestet. Und da hat man gefunden, dass von 75 Proben 50 positiv für HIV waren. Dann gibt es den Fall vom Arne Witter-Röth von 1976. Das war ein Matrose, der eben recht viel unterwegs war, Norweger. Der taucht in der medizinischen Literatur unter Arvid Nö auf. Und der ist 1976 gestorben an AIDS. Und zwar ist in dem Jahr auch seine Frau und seine 7-jährige Tochter gestorben. Und der hatte anscheinend seit 1969 Symptome. Und da hat man eben 1988 Proben getestet und festgestellt, dass der HIV hatte. Also das dürfte der erste dokumentierte Fall in Europa sein. 1977 gab es den Fall der Grete Rask. Das war eine dänische Ärztin, eine dänische Chirurgin, die eben 1964 und 1972 in der DRC, damals Zaire, unterwegs war und Patienten betreut hat und die wahrscheinlich mit Blut von Patienten, mit kontaminiertem Blut in Berührung gekommen ist und die ist eben 1977 an einer Pneumozystis-Lungenentzündung gestorben und ist dann retrospektive 1987 positiv auf HIV getestet worden, also auch von Proben, die man aufgehalten hat. Die Idee ist, dass es das Virus aus dem Kongo etwa 1967, also in den späten 60er Jahren, nach Haiti geschafft hat, dort eine kleine Epidemie ausgelöst hat und dann in den späten 60er Jahren, frühen 70er Jahren von dort weiter in die USA verschleppt wurde. Da gibt es einen Verdacht, dass eine Firma aus Florida, die in Haiti Plasma von Menschen gesammelt hat und das dann in den USA weiterverwendet, weiterverkauft hat, dass die einer der Gründe war, warum es zu dieser Ausbreitung in die USA gekommen ist. Aber es gibt eben Hinweise darauf, dass schon in den frühen 1970er Jahren HIV in den USA vorgekommen ist, unter anderem in New York. Da gibt es im Prinzip Symptome, die bei Drogenabhängigen beschrieben worden sind, unter anderem eben Pneumozystis, Lungenentzündung. Das ist damals als Junkie Pneumonia bezeichnet worden. Und von 1978 gibt es, soweit ich weiß, auch schon Blutproben, die positiv für HIV waren aus New York City. Wie gesagt, da geht es vor allem um Leute, die intravenöse Drogen verwendet haben. Und da kann man sich natürlich vorstellen, dass sich das relativ schnell verbreitet hat. Also das Virus hat es anscheinend schon relativ früh in die USA geschafft. Man hat dann später, ich glaube das war so 1983, versucht, das einem Mann, dem Gaetan Dugas, anzuhängen. Das war ein Flight Attendant, ein Flugbegleiter von Air Canada. Und von dem weiß man, dass er eben von den frühen HIV-Fällen, von den ersten 248 Fällen, die man in USA detektiert hat. Mit 40 von denen hatte er Kontakt, entweder direkten sexuellen Kontakt oder er hatte sexuelle Partner, die dann mit einem dieser 40 Sex hatten. Und man hat versucht, dem eben den Patienten null anzuhängen. Das heißt, die Person, die HIV in die USA gebracht hat, das ist natürlich Blödsinn, das war vorher schon unterwegs. Aber da gibt es viel Literatur drüber, der ist als Case 057 oder als Patient O beschrieben und aus dem hat man dann irgendwann Patient 0 gemacht, weil das O, glaube ich, für Outside of Southern California steht. Also der war sicher nicht die Person, die das Virus in die USA gebracht hat, aber man hat ihm eben versucht, das historisch anzuhängen. Gut, offiziell ist die Erkrankung dann 5. Juni 1981 in USA detektiert worden bzw. beschrieben worden in einer Publikation von der CDC, glaube ich, dem Center for Disease Control and Prevention in den USA. Die haben immer einen Cluster von Pneumozystis Lungenentzündung beschrieben und zwar in 5 homosexuellen Männern in Los Angeles. Und da ist man eben wirklich darauf aufmerksam geworden und hat angefangen, diese Fälle zu suchen. Man hat dann dieser neuen Erkrankung unterschiedliche Namen gegeben. Einer dieser Namen war GRID, also Gay Related Immunodeficiency. Ein anderer Name war CAID oder CID, Community Acquired Immunodeficiency, 4H auch verwendet. die im Prinzip 4H und die 4H sind gestanden für Homosexual, Hämophiliac, Haitian und Heroin, also homosexuell Hämophilie, weil die Hämophilie-Patienten die Blutprodukte bekommen haben, diese Erkrankung auch bekommen haben, Haiti, im Prinzip Migranten aus Haiti, dann Heroin für intravenösen Drogengebrauch. Aber im August 1982 ist das dann umbenannt worden in AIDS, also Acquired Immunodeficiency Syndrome. Und weil eben diese Erkrankung vor allem marginalisierte Gruppen betroffen hat, Homosexuelle, Leute, die intravenöse Drogen verwendet haben, Immigranten, hat das zu einem ziemlichen Stigma geführt und über das werden wir in der nächsten Episode auch sprechen. Aber die Erkrankung hat sich sehr schnell ausgebreitet und 1987 gab es bereits 60.000 HIV-Tote oder AIDS-Tote weltweit. So, jetzt noch ein bisschen was zur Entdeckung des Virus. Im Mai 1983 ist es am Institut Pasteur gelungen, ein Virus zu identifizieren in einem Patienten, der eben AIDS hatte. Das Virus wurde LAV genannt, Lymphadenopathy Associated Virus. Und das ist eben damals entdeckt worden vom François Paré-Sinoussi und von Luc Montagnier. Im Mai 1984 hat dann der Robert Gallo ein weiteres Virus beschrieben, und zwar das Human D Lymphotropic Virus Type 3, HDLV3, in den USA, das eben auch mit HIV oder mit einem AIDS-Patienten assoziiert war. Ja, und im Jänner 1985 ist man dann draufgekommen, dass Montagnier in Frankreich und Gallo in den USA eigentlich das gleiche Virus beschrieben haben, vom gleichen Patienten. Und das war dann eben im Endeffekt HIV. Und im Mai 1986 hat man das Virus dann auch umbenannt von LAV oder HDLV3 auf HIV, also Human Immunodeficiency Virus. Im Nachhinein, 2008, ist Paré-Sinoussi und Montagnier dann auch der Nobelpreis zuerkannt worden für die Entdeckung von HIV. Da gibt es eine ziemliche Kontroverse, weil ich glaube, der Bob Gallo hat den Nobelpreis auch verdient, der hat den aber aus unerfindlichen Gründen eben nicht bekommen. Und die Entdeckung des Virus war dann natürlich auch sehr, sehr wichtig, weil es dann eben durch die Entdeckung des Virus zur Entwicklung von diagnostischen Tests gekommen ist. Man konnte das dann detektieren und in weiterer Folge dann natürlich auch zur Entwicklung von Therapien. Bei den Impfstoffen hinkt man dann ein bisschen hinten nach, da gibt es nach wie vor nichts. Aber Therapien gibt es sehr, sehr gute. Einerseits, um der Erkrankung vorzubeugen, also damit man die gar nicht bekommt, also Prophylaxe eigentlich. Und dann wirklich Therapie, wenn man die Erkrankung schon hat. Wie gesagt, über das werden wir das nächste Mal sprechen. Vielleicht erwähnenswert ist noch, dass Luc Montagnier ein typischer Fall von Noble Disease ist, also der hat den Nobelpreis bekommen und gelegentlich, wenn Leute den Nobelpreis bekommen, biegen sie dann ein bisschen falsch ab und glauben, sie sind so gut, dass sie dann mit allen möglichen neuen Theorien kommen können und weil sie einen Nobelpreis haben, muss man das alles glauben. Also der hat im Alter dann noch angefangen, an elektromagnetischen Signalen von DNA zu arbeiten und hat das dann alles irgendwie in Homöopathie umgemodelt. Also der ist im Alter noch relativ peinlich geworden. Gut, das war's für heute zum Virus selbst, zur Erkrankung und zur Geschichte von HIV. Und nächste Woche bei HIV Episode 2 wird es dann wirklich um den sozialen Einfluss der Erkrankung gehen, um das Stigma, das die Erkrankung ausgelöst hat, der Aktivismus, der im Endeffekt dazu geführt hat, dass es mehr Aufklärung gab, dass es zur Entwicklung von Therapien, Prophylaxen gekommen ist. Und wir werden natürlich auch über die Impfstoffentwicklung sprechen, die leider bis heute noch nicht geglückt ist. Und wir werden auch über die momentane Situation sprechen und was Elon Musk und Doge mit einem potenziellen Anstieg in der Zukunft von HIV-Fällen zu tun haben. Wie immer, wenn es Fragen, Anregungen oder Kommentare gibt, bitte einfach ein E-Mail schreiben an virologisch@podcastwerkstatt.com und wenn Sie den Podcast unterstützen wollen, geht das sehr gut auf Steady. Danke fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Wenn euch der Podcast gefällt und ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, schaut gerne auf Steady vorbei. Den Link findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns auch über eine Bewertung und ein Abo auf der Podcast-Plattform eurer Wahl.
Podcast-Werkstatt.